Mr. Bond, waren wir nicht eigentlich fertig?
Das waren wir, Röfeld, aber was sagen Sie zu Peter Sellers, Orson Welles, John Huston, Woody Allen in einem Film?
Okay, aber wer spielt den größten aller Größten, den großen Röfeld?
Max von Sydow natürlich. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Kinotagesstätte. Und da sind wir schon wieder bei James Bond, denn eigentlich waren wir ja durch mit unserer Reihe, mit unserer Kinofilmschau zu James Bond, aber wir haben noch ein paar Restposten offen, so könnte man es sagen. Bonus-Bond, Bond-Bonus, wie auch immer wir diese Folge nennen, das wird sich entscheiden, die Reste-Rampe. Wir schauen uns nochmal an, was rund um diesen James-Bond-Kosmos filmisch noch so entstanden ist. Über die Jahre 3 Stück haben wir da vorbereitet, beziehungsweise 4. Über diesen 4. wird euch Marius gleich informieren. Und Stichwort Marius, da ist er.
Guten Tag, Hallöchen. Ja, und wir werden heute ganz klar Johnny English einfach wegsnappen und hier nicht erwähnen, für alle großen Johnny English-Fans. Aber alles andere, was quasi so ein bisschen um das Bond-Kosmos herum geschieht, inklusive Parodien.
Schauen wir mal an und schauen wir mal, was da kommt. Und ja, wie gesagt, wir gucken mal so in die Frühzeit noch mal rein. Das kann ich ja schon mal anteasern. Und wir gehen auf jeden Fall in die 50er hinein. Das wird jetzt gleich Marius uns mal beschreiben, was da so passiert ist. Oder gibt es noch vorher was Wichtiges zu sagen?
Na, allgemein, liebe Leute da draußen, ihr hört gerade unsere Bond-Reihe, Teil 10 müsste es sein. Und allen anderen haben wir alle Bond-Filme besprochen. Und die eingeordnet in einer Skala von 1 bis 7, von 007 bis 001, 007 das Beste natürlich. Und das werden wir auch mit den, ich sag mal, Bond-esken Filmen hier und heute natürlich auch so machen. Die werden auch dort eingeordnet, auch wenn man das vielleicht nicht ganz so ernst nehmen darf. In diesem Fall, wie gesagt, es ist noch so ein bisschen Resteverwertung.
Naja, einer ist ja schon ziemlich ernst gemeint.
Das stimmt. Der allererste auch. Der allererste Bond, den es denn jemals gab, da habe ich die große Ehre, ein paar Sätze drüber zu reden, ist nämlich von 1954 und hört auf den Namen Casino Royale.
Tonight's production of Climax. A great new hour-long dramatic series from Hollywood.
Und ja, worum geht's? Es ist ein Fernsehfilm, beziehungsweise eine Fernsehepisode der Filmreihe Climax. Hieß die, aus den 50er Jahren, aus dem amerikanischen Fernsehen. Und eine Episode von etwa 50 Minuten ging halt um den ersten Bond-Roman von Ian Fleming, nämlich Casino Royale. Und wir haben auch einen entsprechenden Cast, würde ich sagen. Ich denke mal, der größte Name auf jeden Fall ist Peter Lorre, bekannt aus M zum Beispiel, ein Stadt sucht einen Mörder. Der spielt nämlich Le Chiffre. Barry Nelson spielt James Bond, beziehungsweise Jimmy Bond. Und Linda Christian spielt Valerie Matisse. Auf gut Deutsch oder in allen anderen Filmen heißt sie natürlich. Wer ist Valerie Matisse?
Vespa Lind?
Jetzt, genau. Ist eigentlich okay. Vespa Lind, ja, ja. Und Felix Leitner haben wir auch noch hier. Der ist hier nur Clarence Leitner. Denn es wurde, ja, heute tut man Gender swappen oder so. Hier wurde Nation geswappt. Okay. Und zwar ist Bond heute, ist Bond in diesem Film Amerikaner, nämlich Jimmy Bond. Und der gute Felix Leitner ist nicht vom amerikanischen Geheimdienst, sondern vom britischen. Und ist nämlich Clarence.
Okay.
In diesem Film. Und ja, es geht sonst, fängt direkt im Casino an. Bond wird fast getötet und weiß, dass er auf der Hut sein muss. Spielt ein Spiel Baccarat. Wie im Originalroman auch mit dem guten Le Chiffre und gewinnt dort. Le Chiffre ist sauer, dass er sein Geld nicht hat und will Bond umlegen. Das ist so die Grundidee. Und Vespa Lind, die Frau halt, Valerie, darf dort zwischendrin rumstehen, schreien und Bond umgarnen quasi.
Ja, liebe Leute, ihr merkt schon, ich habe wenig zu dem Film zu sagen. Ich habe ihn nicht gesehen. Offiziell stand er auch gar nicht auf unserer Liste, aber Marius ist einfach eine Stunde vor unserer Aufnahme die Idee gekommen. Ach, den kann ich mir nochmal anschauen. Wo hast du den gesehen?
Den gibt's frei verfügbar auf YouTube. Tatsächlich in unheimlich schlechter Qualität. Das liegt allerdings, glaube ich, daran, dass der verschollen war für eine Zeit lang und erst in den 80ern wieder aufgetaucht ist. Und da war die Remake-Technik, glaube ich, noch nicht so stark für Videokassette oder so. Das heißt, die Qualität ist nicht so doll und auch die Qualität des Films ist der Film ist langweilig auf gut Deutsch, ne? Highlights sind so das Baccarat-Spiel, denn im Gegensatz zu einem anderen Film, der uns noch heute bevorsteht, wurde Baccarat wenigstens hier erklärt. In einer ganz schönen Szene, würde ich sagen, wo sich Leitner und Bond unterhalten und er immer seinen Sätzen Baccarat erklärt und Leitner in seinen Sätzen immer Le Chiffre erklärt. Und dann ist okay. Das so ein ganz netter Dialog. I don't know. Ja, Peter Lorre, von dem hätte man jetzt ein bisschen mehr erwartet, vielleicht so als großer Schauspielname, aber er hat das wahrscheinlich auch nur fürs Geld getan. I don't know. Beziehungsweise durch die Pixel konnte man jetzt auch nicht so viel erkennen, was Gesichtsmimik angeht. Nun, aber also komplett vergessenswert. Muss sich keiner anschauen. 50 Minuten vergehen wie 90 Minuten. Hat absolut keine Szene drin, die man irgendwie jetzt noch in großer Erinnerung hat. Ist ein Stück Fernsehgeschichte, das auf jeden Fall. Das muss man, glaube ich, so festhalten. Das als wirklich allererster Bond ist es einfach geschichtsträchtig. Aber nichts, was man irgendwie sich anschauen müsste. Und hat auch keinen Bond-Song.
Würdest du ihm denn ein Ranking auf unserer Skala geben?
Ich habe überlegt, ob ich 0 und 1 gebe, damit ich überhaupt einen Film auf dieser Liste auf 0 und 1 habe. Aber das kann ich auch. Also, der ist jetzt auch nicht so schlimm. Ist halt ein Fernsehfilm aus den 50er Jahren. Ich weiß nicht, was Leute erwarten, wenn sie ihn schauen, ne? Und ich weiß jetzt, wie Baccarat gespielt wird. Das muss man ihm wirklich so gut halten.
Immerhin, das macht ihn zu 002.
Und genau, das macht ihn zu 002. Ja, und ich hätte es echt gern gesehen, wenn im Sam Mendes-Film Baccarat gespielt wäre heute im Jahr 2006. Und die Leute gucken sich das an und denken sich, was passiert hier gerade?
Ja, schön. Die Frage ist, muss man denn den nächsten Film gesehen haben? Den Film, den wir beide geschaut haben und bei dem wir uns hoffentlich beide amüsiert haben. So kann ich das ja schon mal vorausdeuten. Wir sind im Jahr 1967. Zu dieser Zeit erscheint gerade der 5. richtige James Bond-Film mit Sean Connery. Man lebt nur zweimal und im gleichen Jahr erscheint, was, nochmal Casino Royale?
Casino Royale is too much for one James Bond. Join the Casino Royale Fun Movement.
Wahnsinn.
So sieht's aus. Und auch das, nee, nicht auch, sondern das ist eine Parodie auf James Bond. Und das weiß man vielleicht so ein bisschen, wenn man sich mit diesem James Bond-Kosmos vertraut gemacht hat, dass es da eine frühe Parodie gibt. Was das jetzt allerdings für ein Film ist, das ist dann doch, sagen wir mal, schwierig. Handlung würde ich mal zusammenfassen.
Viel Spaß dabei.
Es geht um einen gealterten James Bond, der wird gespielt von David Niven und der soll zurückgeholt werden in den Dienst, denn ja, ganz viele Geheimdienstchefs haben ihre Agenten verloren an weibliche Agentinnen von den Bösen und unser Sir James Bond wird dann letztendlich zu sowas wie M, also leitet den britischen Geheimdienst, will andere Agenten einstellen, die alle James Bond dann genannt werden. Auch da gibt es einen, Peter Sellers spielt den, der ein Baccarat-Experte ist und der mit Le Chiffre, gespielt von Orson Welles, sich im Casino mit dem duelliert. Und letztendlich dann auf den großen Gegenspieler trifft. Und wer das ist, das halten wir noch mal zurück, weil das war wirklich das Beste vom Film.
Überraschend, auf jeden Fall, würde ich sagen. Ja, also der Film ist wirklich, ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich wusste, es war eine Parodie. Ich wusste, der Film kommt jetzt nicht so wahnsinnig gut an. Also die Leute reden nicht seit Jahrzehnten über die wahnsinnig gute Bond-Parodie namens Casino Royale aus den 60ern. Und es spielen große Namen mit. So, das war in meinem Kopf. Und erst danach habe ich mir dann die Entwicklungsgeschichte des Films durchgelesen, die durchaus Unterhaltungswert hat. Also da kann man auch gerne mal eine Doku drüber machen, ne, liebe Leute da draußen. Denn da ging es wild zu bei den Dreharbeiten. Und
kurz zusammengefasst, ja. Rechte für das Buch, für das Originalbuch ganz, ganz billig verkauft. Und dann ewig nichts draus entstanden. Und dann ist man, glaube ich, so ein bisschen drauf aufgesprungen auf den James-Bond-Zug. Aber auch da ganz, ganz viele Probleme und Leute, die abgesprungen sind. Und insgesamt 5 Menschen werden als Regisseure ja aufgelistet, unter anderem John Huston.
Ja, tatsächlich. Und im Schnitt wurden sie wohl so ein bisschen wahnsinnig, weil auch die Hauptdarsteller haben sich zerstritten, Peter Sellers und andere Leute sind im Streit auseinandergegangen und wollten nicht mehr zusammen drehen und im Schnitt mussten das halt irgendwie zusammengeflickt werden. Und das merkt man dem Film halt wahnsinnig
an. Das merkt man, merkt man sehr.
Kontinuität ist wirklich nicht die Stärke des Films. Manche Szenen dauern Ewigkeiten. Also die Anfangsszenen im Schloss, das ist erstens super langweilig und zweitens dauert das Ewigkeiten, wie James Bond im Schloss verweilt und dort die Trauerzeremonie von M quasi miterlebt.
Mhm, weil auch das wird nicht gezeigt, das wird einem einfach erzählt, weil M, vorher gespielt, am Anfang gespielt von John Huston, kommt bei einem Bombardement um, und zwar zerstören die Bonds Anwesen, damit er wieder in den Dienst zurückkehrt. Und das ist ein schöner Explosionseffekt, aber dabei kommt, wie gesagt, M ums Leben und das wird aber nur erzählt oder das wird nicht gezeigt.
Ja, auch später, James Bond steigt ins Auto, zack, nächste Szene ist er in Gefangenschaft von Le Chiffre oder so. Also ist wirklich so ganz merkwürdige Kontinuitätsfehler. Es hakelt an allen Ecken und Enden und der ganze Film ist übertrieben von allem. Also dafür, das ist kein billiger Film, ne? Das ist kein billiger Abklatsch von Bond, so wie der 50er-Jahre-Film irgendwie, der in einem Raum spielt und da wurden mal ein paar Euro in die Hand genommen und alternde Stars verpflichtet. Nee, das sind riesige Sets teilweise, die dort gebaut werden. Special Effect, dort knallt und bummt es und Explosionen gibt's an allen Ecken und Enden. Es gibt irgendwelche Gadgets, es gibt hier Szenen, dort Rückblenden und sonst was. Also das ist wirklich ein groß aufgezogener Film, der dauert ja über 2 Stunden. Also das ist schon eine teure Produktion, nur die halt komplett in die Hose gegangen ist und gegen die Wand gefahren worden ist. Und das ist auf eine gewisse Art sehr unterhaltsam an manchen Stellen. Also es gibt eine großartige Szene neben dem Ende, da kommen wir vielleicht noch, tun wir so im Rahmen, aber wo quasi unsere Vespa Lind nach Berlin geschickt werden soll und sie setzt sich in London in ein Taxi. Das fand ich so gut. Ich habe wirklich eine Pause gedrückt und hab wirklich gelacht.
Sagt sie nicht sogar nach Berlin und der Taxifahrer fragt Ost- oder West-Berlin?
Ja, West-Berlin natürlich. West-Berlin natürlich, ja. Oder der Plan des Bösewichts ist, dass er eine Waffe hat quasi, die alle Frauen schön macht und alle Männer über eine bestimmte Körpergröße werden sterben. Ja. Weil er halt sehr klein ist. Und ich habe mir das gedacht und musste erstmal lachen und denke mir, wir hatten auch schon blödere Pläne, also. Und was auch sehr viel kritisiert wird oder sehr sich drüber lustig gemacht wird, ist der Sexismus von Bond.
Ja, absolut, absolut. Das ist sehr offensichtlich, wie der alte James Bond hier ins Gericht geht mit diesem neuen Typus-Agent, ja, der durch die Welt sich quasi schläft und Frauenleichen, eine Schneise der Frauenleichen hinterlässt, ja, und Spione waren ja früher sowas wie eine eingeschworene Priesterschaft, ne, und völlig ihrem Job verschrieben.
Genau, und hier wird teilweise wird Sexismus satirisch aufgearbeitet mit Sexismus, das war dann schwierig wiederum, manchmal gelingt es aber auch, zum Beispiel Miss Moneypenny hat den Job, einen neuen James Bond zu finden, der allen Frauen quasi dann widerstehen soll und macht das quasi mit einem Männertest und auch die Szene fand ich sehr lustig. Wird dann leider auch wieder sexistisch danach, wir befinden uns immer noch in den 60ern, das ist alles ein bisschen schade, immer ein bisschen zu viel. Und man denkt sich, ah, schade, eigentlich steckt da ein guter Gag drin. Der hat wirklich sehr lustige Szenen. Auch es gibt eine Szene, wo Bond verfolgt wird vom Auto und dargestellt wird, das mit Carrera-Bahn. In dem, also quasi, man hat das Headquarter der Bösen und sieht dann nicht auf dem Bildschirm, wie sich die Autos verfolgen, sondern auf einer Carrera-Bahn. Ja, und dann sagt so, Abstand von 10 Meter und man sieht halt einfach nur diese Autos, die auf so einer Bahn, auf die Spielzeugbahn da umherfahren. Auch das fand ich super lustig. Der hat mich wirklich an manchen Stellen echt bekommen.
Ja, es waren schon ein paar nette Gags dabei. Es ist teilweise halt auch völlig absurdes Zeug dabei gewesen, wie dann ist ja Bond bei Ems Landsitz und dann wird da die Beerdigung vorbereitet und da ist es halt Tradition, dass wenn ein großes Familienmitglied stirbt, dass sechs barfüßige Jungfrauen eine Ziege herumtragen. So, also so ein Monty Python Balabala Humor kommt da auch vor.
Ey, wirklich, ich hätte mir schon fast gewünscht, dass Monty Python irgendwie ein paar Jahre später hätte gesagt, wir machen einen Bond-Film. Der wäre ungefähr so gelandet, bloß halt nochmal ein bisschen feingeschliffen. Also, was heißt ein bisschen, sehr viel feingeschliffener. Monty Python in der Prime, die so einen Bond-Film machen, das wäre ein Instant-Klassik geworden. Das ist wirklich.
Ja.
Leider ist sehr viel Humor hier halt, weil der Film halt auch nicht nur bescheuert ist, sondern halt ungewollt auch ein bisschen bescheuert geworden ist.
Und du hast schon die Kontinuität, auch so stilistisch gibt es wenig Kontinuität oder Willkür, sagen wir mal so. Dann, du hast schon die Berlin-Szene angesprochen, dann sitzt sie da in einem Lokal namens Blauer Engel und auf einmal wirkt das Innere wie so aus
Dr. Caligari.
Die Kulissen aus Dr. Caligari, ne, solche Sachen. Dann gibt's, dann sucht Bond Mata Hari auf, seine alte Geliebte, trifft nur auf ihre Tochter und da gibt es eine ganz, ganz imposante und völlig ernst gemeinte Tanzszene, die einfach viel zu ausladend ist und wo gefühlt ein Viertel des Budgets reingeflossen ist. Und dann hat man aber solche überraschende Momente, wie gesagt, John Huston am Anfang, dann hast du Orson Welles als Le Chiffre, der da auf einmal sitzt und den Orson Welles gibt und die Leute beeindruckt und verarscht, indem er irgendwelche Zaubertricks vollführt, den Tisch schweben lässt und irgendwelche Leute schweben lässt und damit die Leute ablenkt. Und dann hat man am Ende als großen Bösen, Dr. Noah heißt er hier, Jimmy Bond, aka Woody Allen, der vorher schon mal angeteasert wird als sein Neffe. Und
die Szene fand ich auch schon lustig.
Ja, die war auch schon lustig, wie er da irgendwie von diesem Erschießungskommando geführt wurde und sagt, also mein Arzt hat mir bescheinigt, ich habe eine Allergie gegen Kugeln, das geht eigentlich gar nicht. Und dann hat man die Konfrontation da in einem großen Bösewichtraum und er kriegt halt kein Wort raus, weil er einfach von seinem Onkel immer so eingeschüchtert wird. Und also Woody Allen noch nicht so oft als Schauspieler gesehen, aber ich kann ihn mir tatsächlich auch privat so halbwegs so vorstellen.
Woody Allen natürlich aus heutiger Sicht eine schwierige Figur leider.
Ja.
Aber ich mag seine Anfangswerke, also die ich gesehen habe, fand ich Stadtneurotiker zum Beispiel, also Annie Hall, mochte ich, fand ich sehr lustig. Das ist halt einfach ein kleiner Giftswerk, der Gags raushaut, ne, am laufenden Band. Und davon zünden halt mal ab und zu welche. Und hier ist er halt auch so, wie gesagt, sein Plan, alle größeren Männer sterben, Frauen werden schön, zack. Hat er seine Minderwertigkeitskomplexe überwunden. Mhm. Auch sein Aufeinandertreffen dann auf David Niven, der wirklich einen schönen Bond auch gibt, ne? Der das alles scheiße findet, wie Bond jetzt geworden ist und chauvinistisch und sowas. Und
das sind da alles Sex-Maniacs geworden.
Und er ist der britische Gentleman noch, ne? So ein bisschen, auch so ein bisschen Kolonialherr, auch so ein bisschen, ne, unterwegs. Ja, ja. Und das ist eine schöne, da treffen zwei schöne Gedankenwelten aufeinander, sag ich mal. Und wie gesagt, auch in diesen Szenen, Potenzial ohne Ende, Geld ohne Ende, auch den Sets dann von diesem Versteck. Und leider hat's nicht sein sollen sein. Das Finale ist dann das, ich weiß auch nicht. Geld musste losgewonnen werden, aber zumindest sind sie dann im Casino und alle kämpfen gegen alle und auf einmal kommen dann Indianer und kämpfen dort noch mit und dann kommen noch Gruppen auf Gruppen kommen,
FBI, Fremdenlegion oder
französische,
sowas.
Genau, Jean-Paul Mondo kommt dann für eine Szene noch so rein und sagt irgendwie Arschloch oder sowas und das ist alles so absurd.
Es ist komplettes Chaos, Seifenblasen fliegen umher, irgendein Affe mit der Perücke und die Indianer, die springen mit dem Fallschirm ab und so und dann explodiert alles und alle sind tot.
Ein Wahnsinn, wirklich ein Fiebertraum, das ist die letzten Minuten.
Das passiert, glaube ich, wenn man am Ende noch zu viel Geld übrig hat, obwohl die Produktionskosten sich ja irgendwie vervielfacht haben und nicht weiß, wie man den Film enden lassen soll. Dann macht man das auf so eine Art und Weise.
Ich möchte noch auf eine Szene hinweisen, die sehr lustig war. Und wir tun tatsächlich ziemlich viele lustige Szenen aufzählen. Aber eine, also wirklich, da muss ich wirklich lachen. Das war die Auktionsszene, wo verschiedene Länder mitbieten. Und die Chinesen irgendwie sagen, ja, unser Zeichen ist, dass wir aufstehen. Und die Amerikaner dann sagen, dann sagen wir, unser Zeichen ist, dass wir sitzen bleiben. Und die anderen so, ja, wir sagen, dass wir dann aufstehen und uns wieder hinsetzen. Und dann wird halt geboten und die einen stehen auf, die anderen setzen sich hin und so weiter und so fort.
Ja, auch, aber in welchen Währungen die bieten, ne? Am Anfang ist es Geld und dann sagen die Chinesen einfach 17 Millionen Tonnen Reis.
Ja, das war auch super witzig und ich glaube, direkt danach kam wieder eine Szene, die dann ja, plank rassistisch war, mehr oder weniger. Aber für andere Momente wirklich habe ich diesen Film geliebt. Ich musste wirklich lachen. Da ist sehr viel Leerlauf dazwischen, da ist sehr viel Kontinuitätsfehler dazwischen, da ist auch manchmal Langeweile wirklich dazwischen, wo sie auch wahrscheinlich im Schnitt nicht wussten, was wir haben nichts, was soll ich mal machen. Und natürlich sind auch nicht jede Gags, aber ich war echt überrascht, wie oft ich lachen musste.
Ja, kann man gut zusammenfassen in diesen Worten.
Deswegen tatsächlich, also Empfehlung, den kann man echt mal schauen. Und sich halt darauf gefasst machen, dass man sowas im Bond-Kosmos auf jeden Fall noch nie gesehen hat. Und damit echt eine gute Zeit haben. Ein bisschen mit Abstand natürlich, ne, heutzutage, aber an für sich grundsolide Komödie.
Ja, ich würde es etwas vorsichtiger formulieren und sagen, wenn ihr so eine historische Kuriosität erleben wollt und wirklich quasi den James-Bond-Kanon abschließen wollt, dann tut das, aber er lebt, glaube ich, auch davon, dass man eben die alten James-Bond-Filme kennt und vielleicht sogar mag. Dass er dann doch mit diesen Figuren spielt. Oder auch, da hätte in dem Fall die neueren, also wenn man den neuen Casino Royale kennt, dann ist man überrascht, was da teilweise für Elemente und Figuren vorkommen, die dann von ganz anderen Persönlichkeiten verkörpert werden. Ja, Wertung?
Ja, also ist auch ein Grund, warum es kein Kultfilm so wirklich geworden ist. Ne? Also ja, hat halt auch tatsächlich filmische sehr viele Schwächen. Aus Gründen. Ja, ich würde ihn, ja, also eigentlich ist es ein 003, ich würde ihn aus Sympathiegründen auf 004 packen.
Bei mir ist es eigentlich eine 002 aus Sympathiegründen, eine 003.
Sehr gut. Wunderbar. Dann haben wir den nächsten.
Den nächsten 16 Jahre später, im Jahr 1983 und ja, ein Konkurrenzfilm, auch da rechte Hickhack. Roger Moore ist gerade mit Octopussy im Kino, seinem vorletzten Film, und währenddessen erscheint Sag niemals nie, im Original Never Say Never Again. Never. Und das ist nochmal der letzte glorreiche Fragezeichen Auftritt von Sean Connery unter der Regie von Irvin Kershner. Kennt man ja unter anderem als Regisseur von Das Imperium schlägt zurück. Mhm. Und Robocop 2. Oh, das ist sonst auch nichts so weiter. Aber ja, und ist im Grunde ein Remake unseres Lieblings-Bond-Films Thunderstruck. Wie ich auch jetzt erst im Nachhinein erfahren habe, indem ich mir nochmal die Plot-Zusammenfassung von Feuerball durchgelesen habe. Und klassischer Bond, also sehr viel klassischer geht's eigentlich gar nicht. Spectre, angeführt von Ernst Stavro Blofeld, verkörpert von Max von Sydow, entführt oder klaut zwei Atomsprengköpfe und erpresst damit ja im Prinzip die NATO oder die UN. Und James Bond hier schon gealtert. Sean Connery ist da Anfang Mitte 50. Und das spielt auch so ein bisschen damit, der Film, dass er nicht mehr der Jüngste ist. Der wird wieder in den Dienst gesetzt, schläft sich durch allerlei Betten, prügelt sich durch allerlei Feinde, Gegner und kann letztendlich diese Marschflugkörper, diese Atomsprengköpfe sicherstellen. Zumindest einen davon, der andere stellt halt fest, wo der ist, und jemand anderes kümmert sich um den.
Ja, und beginnen tun wir alles aber eigentlich, wo, das fand ich eigentlich noch eine sehr gute Idee, falls man mal auf die Idee kommt, Old Man Bond zu machen in neueren Jahren, dann wäre das ein klassischer Beginn tatsächlich, dass die 007 nicht mehr so wirklich gebraucht wird, seit Jahren nicht mehr im Einsatz war, ne? Damit beginnt es ja so ein bisschen, der neue M ist kein Fan von ihm, lässt ihn nicht auf Auslandseinsätze, lässt ihn nur im Training. Die Trainingssequenz am Anfang übrigens auch sehr schön, das hat mir so ein bisschen Metal Gear Solid Vibes gegeben, ne? Mhm. Wenn er so einen Tarnanzug da sich ranschleicht und ein paar Gadgets benutzt, das, irgendwie hatte das so den Vibe. Und Connery geht durch diesen Film sehr viel genervt und aber auch ja, mit einer gewissen, ich will nicht sagen Null-Bock-Stimmung, aber er ist so ein bisschen überheblich, würde ich sagen. Also so stelle ich mir die Rolle vor, die er abgelegt hat, 15 Jahre später, wo er aber nichts zu tun hatte in der Zwischenzeit.
Naja, ich sage mal, überheblich war er ja schon immer in, als ja. Bond. Ne? Das hat ihn ja auch so ein bisschen sein Charme ausgemacht, diese sehr, das Selbstbewusste und bis hin zum Überheblichen. Und hier, finde ich, treibt er das nochmal so, ich will nicht sagen, er treibt es auf die Spitze, aber er holt es nochmal völlig raus. Also, dass er genervt ist oder null Bock hatte, das habe ich überhaupt nicht so wahrgenommen. Ich glaube aber, wenn, dann gehört es auch so ein bisschen dazu, weil er ja diesen gealterten Bond verkörpert, der jetzt nochmal auf Mission geschickt wird und mit allerlei körperlichen Problemchen zu kämpfen hat und erstmal am Anfang auf eine Diät gesetzt wird von seinem Chef, weil er zu viele freie Radikale hat, wie es ja heißt. Und dann hat man ja diese Szene in dieser Therapieeinrichtung, wo er dann auf die Spur stößt, die ihn dann später zu den Bösen führt. Und also für mich hier Connery wieder als klassisch Bond, vielleicht nicht ganz so charmant in den entscheidenden Szenen, aber Connery halt als Bond.
Absolut, absolut Connery. Absolut, ich habe es auch sehr genossen, nochmal so in das reinzustecken, ohne dass sie ignorieren, dass er jetzt alt ist, ne? Also das ist ja wirklich auch Thema des Films und das muss man ihm wirklich zugute halten. Da haben sie wahrscheinlich auch gesagt, nee, wir können das jetzt nicht wie früher machen, sondern wir müssen da schon ein bisschen reflektiv wenigstens rangehen. Also da hat sich auch ein bisschen was getan. Sie haben auch auf größtenteils emotionale Szenen verzichtet, weil das hätte, glaube ich, auch nicht so gut funktioniert. Dass ich jetzt Connery irgendwie die großen Emotionen abkaufe, weil seine Geliebte da jetzt irgendwie in Schwierigkeiten steckt oder so. Sondern er geht cool und lässig wie Tag ein, Tag aus halt durch diesen Film. Was ich halt meine, ist, dass er ist halt dieser Bond wieder, der auch sich sehr sicher ist. Ne? Er stolziert durch das Abenteuer quasi und kommt nicht so wahnsinnig ins Schwitzen. Ne?
Und wie er es halt als Bond immer getan hat in seinen ganzen Filmen. Ne?
Genau. Aber jetzt so als älterer Herr kam das halt für mich auch so ein bisschen rüber so, ja, naja, gut, machen wir es halt nochmal, ne? Und wo soll ich hin, wen? Blofeld? Ja, den mache ich schon. Und kam so ein bisschen noch überheblicher rüber, weil er halt nochmal jetzt noch nicht mal in körperlich guter Verfassung ist. Oder, ja gut, für sein Alter wahrscheinlich schon. Aber nicht mehr wie früher. Genau, da haben wir auch ein paar Leute an seiner Seite, wo ich finde, dass er ganz gut harmoniert. Allen voran Klaus-Maria Brandauer spielt hier den quasi gegen Spieler Lando, glaube ich, hieß er, ne?
Lago hieß er, ja.
Genau, der ja auch bei Feuerball der Gegenspieler war, also im Original Connery. Da noch so eine Augenklappe hatte und ein Haifischbecken, ganz, also wirklich ganz, ganz, ganz klassische Nummer zwei. Mhm. Und hier jetzt so ein bisschen modernere Version ist, Brandauer spielt das, ich sag mal, gut genug. Also, er wirkt für mich jetzt nicht so wahnsinnig einschüchternd, aber gut. Aber er hat, weil ich sagen wollte, eine schöne Chemie mit Connery, wie ich finde. Also ich glaube, die mochten sich.
Das glaube ich auch. Für mich ist das tatsächlich die Performance im Vergleich zu der aus Feuerball. Also es ist ja sowieso wenig aus Feuerball hängen geblieben bei mir. Das haben wir ja schon mehrfach festgestellt. Dass ich den Schwächsten fand. Ich glaube, du auch, ne?
Oder ja, mit einer Schwächsten, ja.
Mit einem der Schwächsten. Brandauer ist mir hier aber, hat für mich die eindrückliche Performance, aber auch dadurch gefärbt, dass ich im vergangenen Jahr so ein bisschen mit dem zu tun hatte, so ein kleines Interview geführt und dann war der hier auch im Gewandhaus und hat sein Programm durchgeführt, was leider echt nicht mein Ding war, weil er im Prinzip die ganze Zeit nur gelesen hat. Aber das macht er gut. Er ist halt ein großer, großer Schauspieler, eigentlich europäischer Filmkunst-Schauspieler, irgendwie so 60er, 70er gewesen und also eine Schauspielgröße wirklich. Und jetzt darf der hier in diesen US-Mainstream-Film rein und quasi so ein bisschen das, was so Christoph Waltz ein paar Jahrzehnte später gemacht hat, sich da mal bekannt machen, auch wenn er dann nicht das große Mainstream-Engagement oder die großen Mainstream-Engagements gefolgt sind. Das war, glaube ich, für ihn eher so ein Abenteuerausflug und so ein bisschen interessant. Aber ich mag, wie er hier den Lago gibt, immer so lächelnd und ruhig und so suffisant. Aber man merkt, unter der Oberfläche ist brodelt. Ne? Er hat ja seine Freundin Domino, Kim Basinger spielt die, Schlüsselfigur, das große Bot des Films und man merkt so ein bisschen, dass er die ganze Zeit so eifersüchtig ist, weil er halt körperlich nicht der attraktivste ist, nicht der kräftigste, der stärkste ist. Und er musste sich so ein bisschen mit Geschenken und auch mit so ein bisschen Druck gefügig halten. Schenkt ihr dann ja ein wichtiges Amulett und sie sagt, ja, aber was ist denn, wenn ich mich von dir trenne? Ja, dann töte ich dich. Oder ich glaube, er formuliert sogar noch drastischer. Und als er dann sieht, wie Bond sie küsst, dann bricht's wirklich aus ihm aus. Also dann explodiert er und schlägt diesen einen Raum da kurz und klein. Und dieses Subtile in der Performance, das mochte ich sehr.
Ich würde ihn auch als schauspielerisches Highlight auf jeden Fall ansehen, auch wenn er jetzt, ja, wie du schon sagst, ist hier ein bisschen unterfordert, vielleicht so im großen Kontext. Auch, ja. Ja, wird nicht ein Largo-Film dadurch, ne? Sondern, nee. An für sich würde ich sagen, haben sie eine der größten Schwächen aus Feuerball rausgenommen, nämlich die unsäglichen Unterwasserkämpfe, die, weil sie halt nur mal unter Wasser sind, halt super langsam sind. Und das ist hier auf das absolut Mindeste begrenzt, nämlich das Ende, das halt unter Wasser ist.
Ja, zwischendurch war noch eine Sequenz mit Haien unter Wasser, falls du dich erinnerst, wo sie da zum Wrack tauchen. Oh ja, okay,
aber das ist tatsächlich mit Tempo tatsächlich. Also ich weiß auch nicht, wie sie das gedreht haben, um ehrlich zu sein. Also
ich glaube, zur Hälfte mit Material einfach von Haien, die da rumschwimmen, zur anderen Hälfte mit Attrappen, ist das richtige Wort in dem Fall? Aber
die sahen also dann Puppen sehr gut aus. Fall,
Animatronics. Die sahen sehr gut aus. Ja, aber ich glaube, wenn du so einen Animatronic unter Wasser hast und dann so ein bisschen verschwommen, dann kriegt man das schon optisch ganz gut hin. Es war ja auch, es ist 12 Jahre nach dem Weißen Hai, ne? Also.
Ja, ja, die Welt dreht sich weiter. Aber trotzdem beeindruckend. Also das fand ich, also das kann man heute immer noch sehr gut sehen, die Hai-Szene unter Wasser. Aber trotzdem krankt er an demselben Problem, was auch Feuerball für mich hatte. Er ist langweilig. Er ist einfach langweilig. Es tut mir leid. Mich interessiert nicht, was dort passiert. Connery als Figur, als James-Bond-Figur, ja, okay, so ein bisschen. Aber das ist dann auch nach den ersten 20, 30 Minuten. Ist erstens der Gag durch. Zweitens interessiert es auch keinen mehr. Danach ist er Bond wie eh und je und schlendert halt da durch. Und sie können jetzt aber auch keine große Geschichte um Spectre aufmachen, weil sie haben ja nur diesen einen Film. So ist Max von Sydow als Blofeld verpufft. Also der darf
ab und zu. Der hat ja auch plus 2, 3 Auftritte, ne?
Eben, genau. Mhm. Und dann haben wir halt noch die Largo Basinger, beziehungsweise Brandauer Connery Basinger Dreiecksbeziehung quasi, die dann so den Showdown in diesem Casino hatte, wo ich mir noch am Anfang dachte, oh, geil, du gehst durch eine Casinotür und überall stehen Arcade-Automaten. Dachte ich mir noch so, Hammer, cool, wir sind in den 80ern. Aber dann kommt dieses bescheuerte Spiel.
Das ist ein super Zeitdokument, wie sich so US-Filmproduzenten vor 40 Jahren Videospiele vorgestellt haben. Großer Bildschirm, 2 Joysticks und alle rütteln einfach nur ganz schnell drum rum.
Ich frage mich, was ist denn die Ziel des Spiels? Wie spielt man das denn? Was ist denn mit dem Joystick? Klickt man sich da durch die Felder und muss einfach nur A drücken oder was? Und dann leuchtet es blau oder rot? Ja. Das ist ja das langweiligste, selbst für die Zeiten ist das langweiligste Spiel aller Zeiten. Und wer als schnellstes dann, also irgendwie, vor allen Dingen fangen die das Spiel immer dreimal neu an, weil er irgendeine Regel dann doch nicht gesagt hat. Also das dauert auch Ewigkeiten. Die Szene war, obwohl es eigentlich um 80er Jahre Videospiel geht und eigentlich mir denke, oh, das ist ziemlich cool, das in einem Bond-Film zu sehen, war das mit, also ich glaube, dafür wurde 40 Jahre später das Wort cringe erfunden. Das war schwierig mit anzusehen.
Ich fand's charmant nostalgisch, beziehungsweise kurios nostalgisch.
Auf jeden Fall.
Das ist immer so, das kriegen ja heute, glaube ich, Filme langsam so hin, Videospiele darzustellen, aber selbst wenn du mal vor 20 oder vor 10 Jahren dir anguckst, wie Videospiele in Filmen gespielt werden, da werden halt auch bloß wild Knöpfe gedrückt und es interessiert ja nicht, was auf dem Bildschirm passiert. Und hier ist das halt nochmal um ein Vielfaches potenziert.
War da Tron schon draußen?
Das könnte gerade die Zeit
von Tron gewesen sein. Ein Jahr davor kam Tron, ja. Also es war voll die Zeit halt auch, ja. Von Piu Piu. So machen Videospiele.
Es blinkt und es bummt ganz viel. Ja, aber ich stimme dir zu, der Film ist in der Hinsicht langweilig, dass er halt einfach nur ein Standard-Bond ist, ne? Also böse Organisation entführt Atomsprengköpfe, Bond verschiedene Schauplätze, Nassau, wo sind wir noch, Frankreich irgendwo, Nordafrika. Das sind so Standard-Schauplätze, Standard-Begebenheiten, Standard-Figuren, die da auftauchen. Da gibt es wenig bis nichts, was irgendwie im Gedächtnis bleibt und oder herausstechen lässt. Und währenddessen hast du halt Roger Moore, der sich da irgendwie durchalbert durch seine Abenteuer parallel. Es ist noch mal so eine ganz nette Rückkehr des alten, des puristischen Connery-Bonds, aber irgendwie auch zu Recht in Vergessenheit geraten.
Weißt du, wer mir nicht in Vergessenheit geraten ist und wo ich echt zweimal, also ich habe echt auf Pause kurz gedrückt und gesagt, nee, der in dem Film ist Rowan Atkinson.
Ach ja, natürlich, natürlich.
Der schreit okay. Über den gesamten Hafen von Nassau oder so, James Bond Namen, und sagt, ich habe extra darauf aufgepasst, dass ich mich ruhig verhalte und keiner mir folgt. Und James Bond einfach nur, ja, und deswegen schreien sie meinen ganzen Namen über den Hafen. Oh, tut mir leid, Mr. Bond. Also er spielt so einen dümmlichen britischen Beamten halt in Nassau, der irgendwie aufpassen soll, dass Bond nichts, keinen tötet und nichts zu Klump schießt. Und das war schon sehr lustig, erstmal einen sehr jungen Rowan Atkinson zu sehen und ja, quasi so. Er ist natürlich nicht Mr. Bean, aber schon da hat er auf jeden Fall sein Comedy-Talent und sein Timing ist halt schon wirklich on point.
Das Körperliche auch, ne? Dieses sehr exzentrische Körperliche.
Ja, und auch so. Immer dieses, dass man ihm halt nichts zutraut, ne? Sondern seine dümmliche, liebenswürdige Art aber auch, ne? Man schließt ihn sofort ins Herz, aber Bond ist halt komplett genervt von ihm. Und er kommt am Ende des Films auch nochmal auf und
er ist ja auch völlig unnötig für alles, was da passiert. Also, er hat wirklich nichts beizutragen.
Ja, und sehr lustig natürlich, dass er sehr viele Jahre später dann John English spielen wird.
Genau,
und
genau.
Selber zum Bond quasi wird. Das ist ja ein schöne Ironie der Geschichte.
Ja. Vielleicht nur als absolute Randnotiz, Felix Leiter, auch hier taucht er auf und wird erstmals gespielt von einem Afroamerikaner, was ja dann später auch in den neuen Film ab Casino Royale passiert.
Ja, auf jeden Fall. Auch da haben wir wieder so klassische Figuren, die wieder mit rein dürfen. Also, wie du schon sagst, es ist so ein Aufleben irgendwie der 60er-Jahre-Zeit, vielleicht mit ein bisschen Augenzwinkern der 80er dazu, was sich auf dem Papier gut anhört. Aber der geht auch über 2 Stunden und so. Das ist, über weite Teile hat der mich echt überhaupt nicht bekommen und Gags haben nicht gezündet und das war alles auch so ein bisschen arg veraltet und das kann ich einem 60er-Jahre-Film dann doch mehr verzeihen wie einem 80er-Jahre-Film. Auch das Pacing, das war alles nicht so doll und die Geschichte hat vor sich hängen getrappelt. Mir war es vollkommen egal, was Spectrum macht und so. Und es gab halt so ein paar Lichtpole, die halt wirklich die Schauspieler waren. Ich wollte gerade Schauspielerinnen sagen, aber Kim Basinger ist mir jetzt wirklich nicht in Erinnerung geblieben. Höchstens, dass sie Aerobic macht, wo ich mir auch wieder denke, ja, daran siehst du auch haargenau, welches Zeitalter wir haben.
Ja, Wertung. Achso, nee, bevor wir dazu kommen, natürlich ganz wenig oder ganz viel Lizenzmaterial, was hier fehlt. Das heißt, wir haben weder das James-Bond-Theme, noch diese Pistolenlauf-Sequenz, noch das typische James-Bond-Logo. Und trotzdem werden wir direkt am Anfang drauf gestoßen, das hier ist ein 007-Film, weil womit der Film beginnt, ist eine riesige Wand aus 007 übereinander geschrieben, wo dann die Kamera durchfährt, um dann in die richtige Szene reinzugehen. Also direkt am Anfang klar gemacht, das hier ist ein James-Bond-Film, auch wenn wir nicht die richtige große Lizenz haben. Das noch als Randnotiz.
Ja, es war irgendwie so ein ganz merkwürdiger Lizenzdeal, aber nun gut. Sie durften Spectre benutzen. Der Grund war, warum jahrelang kein Blofeld und sowas in den richtigen James-Bond-Film quasi vorkam.
Genau, genau.
Und ich gebe dir die gleiche Wertung wie quasi dem Original Feuerball. Das ist eine 002. Das war an für sich nichts. Ja, ein paar Momente, okay. Aber für einen James-Bond-Film war das wirklich quasi ganz unten anzusiedeln. Keine Vollkatastrophe, aber viel mehr auch nicht. 02.
Bei mir hat es noch einen kleinen Brandauer-Bonus und deswegen gibt es hier auch 003.
Gut, einen haben wir noch. Einen kleinen Gag für den Abschluss quasi, denn ein Mann wurde ganz groß von James Bond quasi beeinflusst. Einer hat sich die Filme, glaube ich, in seiner Kindheit sehr oft angeschaut und irgendwann gesagt, wir machen eine große Parodie dazu. Dieser Mann heißt Mike Myers und ist einer der größten Comedians aller Zeiten, würde ich sagen. Also für
naja, das ist jetzt aber sehr hochgegriffen.
Oh doch, der ist schon. Also hier vielleicht, also in den USA auf jeden Fall, glaube ich schon. War der nicht auch in Saturday Night Live und so ganz groß?
Ist übrigens Kanadier. Gebürtig, aber ja, in den USA natürlich erfolgreich, ja.
Ich glaube da noch mal ein bisschen mehr, aber hier seine Dingsfilme sind ja auch legendär.
Shrek,
ganz groß, aber natürlich seine Rockparodien.
Ach, Wayne's World und sowas.
Wayne's World, genau, Wayne's World 1 und 2 sind natürlich auch genial, wie ich finde, oder machen sehr, sehr viel Spaß. Aber natürlich ist er noch bekannter für Austin Powers.
Das Schärfste, was ihre Majestät zu bieten hat. Das heißt zumindest der erste Film.
Ich wollte alle schauen, die sind nicht auf Netflix. Also nur der erste auf Netflix.
Was da los? Nur der erste auf Netflix? Ja. Ach, okay.
Ich wollte einen schönen Austin Powers Tag machen, aber war mir dann doch so schade, dazu die zu kaufen. Aber
ja, worum geht's? Mal die große 4K Blu-ray. Worum geht's? Willst du zusammenfassen oder soll ich?
Ah, ich kann gerne zusammenfassen. Austin Powers ist das Schärfste, was ihre Majestät zu bieten hat. Ein Geheimagent in den Swinging 60s in London. Und sein größter Gegenspieler ist Dr. Evil, ebenfalls gespielt von Mike Myers. Und in einer Disco, in einer funky Disco, kommt auf ein Aufeinandertreffen. Da schließt sich aber, Gott sei Dank, gibt es eine Kältekapsel in einem Hinterraum dieser Disco, in dem sich Dr. Evil einschließt und sehr, sehr viele Jahre später, nämlich in den 90ern, wieder zurückkommt. Und Austin Powers macht dasselbe, um Dr. Evil aufzuhalten. Er lässt sich ebenfalls einfrieren und wird ebenfalls in den 90er Jahren aufgetaucht. Und jetzt geht es so ein bisschen darum, ja, wie dieser 60er Jahre Sexistenschwein, auf gut Deutsch, der Swinging 60s in den 90er Jahren klarkommt. Und gleichzeitig wollen sie natürlich Dr. Evil aufhalten, der von den Vereinten Nationen $1 Million erpressen möchte. Bis er darauf hingewiesen wird, dass $1 Million nicht mehr viel sind. Und deswegen, wie viel hat er dann? $100 Milliarden oder so?
Aber vorher versucht er ja, die Ozonschicht zu zerstören oder die Royals zu erpressen mit einer möglichen Entscheidung. Schatz. Aber muss feststellen, das ist alles schon passiert in der Zeit, wo er weg war.
Und ja, also es ist der erste Austin Powers ist für mich wirklich eine Aneinanderreihung von Sketchen. Mehr oder weniger. Also was die Geschichte ist und sowas, ist, war mir vollkommen egal und da gibt's auch keine großen Emotionen und so.
Ein bisschen.
Aber dieser Film ist aufgebaut, ist wie ein Monty Python-Film für mich, wirklich Gag an Gag an Gag an Gag an Gag an Gag. Und da sind auch Rohrkopierer dabei, mehr als nur einer, wie ich finde. Und er hat mir auch nicht mehr so ganz genau gut gefallen, wie das letzte Mal, wo ich ihn geschaut habe, und das ist 10 Jahre her oder so. Aber manche Momente sind so unfassbar lustig. Also wir haben schon diese $1 Million-Szene erwähnt oder an sich, wo er erzählt, dass er seine ganzen Pläne schon, dass sie alle schon verworfen sind. Aber auch diese Szene, wo den Beteiligten, den Angehörigen von einem, der dort getötet wird, in dem Geheimversteck mitgeteilt wird, dass er getötet worden ist, ist kommt sogar zweimal drin vor. Einmal reagiert die Familie und einmal reagieren Freunde. Ist super lustig. Also es ist so komplett diese Emotionsschiene ad absurdum geführt quasi, indem irgendwie ein Junge reagiert und irgendwie sagt, oh nein, Papi kommt heute nicht mehr nach Hause oder so.
Bist du dir sicher, dass das in dem Film ist? Ja, habe ich das verpasst?
Das ist in dem Film. Hundertprozentig ist das in dem Film. Oder wo Austin Powers versucht mit so einem Gerät, was immer durch diese Geheimverstecke fährt, so ein fahrendes Gerät, mitten im Gang zu drehen. Aber der Gang ist halt nur genauso breit wie dieses Fahrzeug. Und er tut halt den Rückwärtsgang einmal, dann wieder Vorwärtsgang, Rückwärtsgang, Vorwärtsgang. Ja, ich kann die Szenen alle beschreiben und sie wären natürlich nicht ansatzweise so lustig, wie wenn man sie gesehen hat. Aber der hat einzelne Momente, die sind urkomisch.
Also für mich ist ja schon die Ausgangslage sehr komisch, nämlich wie hier einfach konsequent das Idealbild des gut gebauten, gut aussehenden Superagenten auf links gedreht wird. Nämlich einerseits dadurch, dass der Typ halt einfach ein Superstar ist, dass ihn auf der Straße alle hinterherrennen und ihn erkennen, zumindest am Anfang, ne, in den 60ern, und dass er halt wirklich die Verkörperung, also den Typen hässlich zu nennen, das wäre, glaube ich, noch ein Kompliment. Also er ist halt extrem eklig behaart auf der ganzen Brust, diese Frisur, diese Brille, diese Zähne. Also die Kombination all dessen macht ihn halt so so unfassbar inattraktiv. Genau, redet nur über Sex und immer diese Auswahl mit Shaggy und Groovy und so. Und das ist schon sehr, sehr eklig. Und auch wie der Film einfach konsequent darauf hinausläuft, dass dieses alte 60er-Jahre-Relikt jetzt in den 90ern ist und auf einmal alles so ein bisschen, ja, politisch korrekter ist und trotzdem können sie seinen Charme nicht erliegen. Also da greift er dann ja, also da zu einer Parodie gehört ja auch dazu, dass du die Konvention halbwegs noch bedienst, auch wenn du so natürlich humoristisch unterwanderst, aber du musst sie ja trotzdem irgendwo bedienen, damit das irgendwo funktioniert. Und das macht er hier und da war sehr, sehr viel Spaß. Und für mich waren es so die kleinen Momente, ja, dass der Typ, der sich halt am Anfang bei ihm meldet und ihm seinen Auftrag erklärt, der heißt Basil Exposition. Ne, und dass wir da aufgetaut wird, übrigens da schöne Anspielung an Demolition Man, wie ich finde, dass wenn da aufgetaut wird, dass gesagt wird, ja, der Kalte Krieg ist vorbei, ah, endlich werden diese Kapitalistenschweine bezahlen, nein, der Kapitalismus hat gewonnen, ach so, ja, okay. Das sind also solche Sachen, die haben mir dann gut gefallen. Oder dass man im UN-Rat, ich meine, das ist auch so dämlich, aber wenn man den normalen James Bond in den UN-Rat reinguckt, da sind halt alles irgendwelche weißen Männer in Anzügen und hier hast du, auch wenn es absolute Klischees sind, hast du echt kulturelle Diversität mit irgendwelchen Leuten, die Schottenrock tragen oder sowas zum Beispiel, ne? Also das ist, da steckt doch ein bisschen mehr drin, als nur wir machen alles, aber ich glaube, der beste Gag für mich ist echt das böse Lachen in der Gruppe und dann der viel zu späte Cut daraus. Also das ist, da wird nicht nur der Inhalt parodiert, sondern ja auch das Filmische, das Inszenatorische mochte ich sehr.
Ich muss auch sagen, Mike Myers als Austin Powers hat schon was Nerviges auch auf Dauer.
Soll er ja auch haben.
Soll er auf jeden Fall, klar. Da fand ich eher schön, dass so die 60er und die 90er tun sich so annähern, ne? Austin Powers merkt langsam, okay, er kann nicht mehr alles machen, was ist. Manche Sachen waren zu viel, sind sexistisch und wenn er sich annähert, dann dadurch bekommt er dann auch die Frau, ne? Er ist immer noch seine Art, ist immer noch schwierig, ne? Aber er nähert sich schon dran, guckt ja da irgendwelche 90s-Dokus, ne? Oder guckt, was sich verändert hat und macht es dann ein bisschen besser oder versucht es wenigstens. Und allein das gibt ihm dann sozusagen den Freifahrtschein, okay, jetzt darfst du auch die Frau bekommen quasi für die Leistung, in Anführungszeichen.
Und er nutzt es nicht aus. Also das muss man ja wirklich mal dann dieser Figur zugutehalten, auch wenn sie komplett parodistisch angelegt ist. Aber wenn halt die Frau betrunken ist, dann grabbelt er sie nicht an, dann küsst er sie nicht. Ne? Also irgendwie, da steckt noch der Gentleman drin.
Und
so ein
bisschen. Und das muss man ihm wirklich, also da ist viel Sexismus auch drin. Gerade, ich meine, der ist ja noch mal 30 Jahre her aus jetziger Sicht. Ne? Aber der weiß, wo die Grenzen liegen quasi. Und das muss man ihm wirklich zugutehalten. Tatsächlich. Aber was ich sagen wollte, ist, dass Mike Myers als Dr. Evil mir noch mal besser gefällt. Also Dr. Evil ist wirklich großartig. Das ist wirklich fantastisch. Auch wie er mit seinem Ziehsohn umgeht und ihn quasi die ganze Zeit töten will. Wie sie ihn zusammen in der Selbsthilfegruppe für Väter und Söhne sind.
Geleitet übrigens von Carrie Fisher, oder?
Echt? Das habe ich nicht erkannt.
Also, kann sein, dass sie nur sehr ähnlich aussieht, aber meines Wissens nach war das. Aber also, ich habe
gedacht, da waren auch Carrie Fisher. Ich möchte ihn manchmal umbringen. Und dann sagt sie so, ja, das hören wir hier ständig. Das ist wirklich super, super toll. Und immer wieder Momente drin, wie gesagt, die mich sehr zum Lachen gebracht haben. Und Bond halt auch sehr, sehr schön parodieren. Halt die klassischen Bonds halt sehr, sehr schön parodieren. Und ich habe mich die ganze Zeit gefragt, ob das heute funktionieren würde. Weil es ist, glaube ich, schon seit Ewigkeiten ein Austin Powers Nachfolger im Gespräch. Genauso wie ein Wade's World Nachfolger. Und das Lustige ist, das Konzept ist ja dafür gemacht, dass es nochmal funktioniert. Weil du kannst es ja genauso heute nochmal machen, dass sie eingefroren werden und dann in den 20er Jahren quasi neu auferstehen.
Ja, ne? Das kannst du so machen.
Das ist ja das Lustige. Die 60er sind von den 90ern genauso weit entfernt wie die 90er von uns jetzt. Ja, jetzt fühlt sich alt, aber trotzdem ist es es ist wirklich so. Und theoretisch könnte das Konzept ja damit nochmal haargenau so funktionieren. Oder halt nicht.
Zumal sich ja auch Dr. Evil am Ende des Films wieder einfriert, ne?
Und noch ja, gut, es kam ja noch zwei Filme.
Ich glaube, ich nicht gesehen. Ich glaube, als Austin Powers Fortsetzung könnte das funktionieren. Als wirklich James Bond Parodie funktioniert's, oder kann ich mir schwer vorstellen, dass es funktioniert. Einfach weil sich James Bond gerade in der Daniel Craig Ära in der öffentlichen Wahrnehmung so sehr geändert hat und so viel von dieser alten DNA gut erneuert hat, dass diese Art der Parodien nicht mehr funktionieren würde. Also es würde, wie gesagt, als Austin Powers Fortsetzung funktionieren durchaus, aber als Parodie selbst. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass man damit effektiv die Craig-Ära parodieren kann.
Ich kann es mir auch nicht vorstellen. Und Mike Myers ist, glaube ich, der gleichen Meinung. Sonst hätte es, glaube ich, auch schon längst gemacht. Und ich glaube, die Angebote lagen da auch schon auf dem Tisch, weil Austin Powers nun mal schon ziemlich beliebt ist. Aber ja, es ist bis jetzt nicht geschehen. Dafür hat er zum Beispiel eine gute Doku gedreht. Ist auch was.
Ist das so?
Supermensch ist von Mike Myers.
Ach, das ist von ihm. Okay, alles klar. Ja, dieser Film hier so ein bisschen stellvertretend für all die anderen Parodien, die da noch waren. Wir haben ja schon Johnny English angesprochen. Es gibt noch diese französische Reihe mit Jean Dujardin, OSS 117, glaube ich, ist das. Wo dann im Deutschen auch Kalkofe die Synchro gemacht hat und der so ein bisschen seinen Stempel aufgedrückt hat. Die ist ja auch sehr beliebt. Und ich glaube, da ist jetzt auch ein dritter Film in der Mache oder ist kürzlich erschienen. Also wir hätten jetzt natürlich auch noch mehr ausholen können, aber
nee, wir haben Austin Powers jetzt mal als genau. Parodie-Example quasi genommen.
Genau.
Und weil er auch irgendwie raussticht. Also nochmal, das ist nochmal eine Stufe größer quasi angelegt ist.
Und das war, glaube ich, auch die erste von dieser großen. Also das kam zumindest vor den genannten Filmen, kam das zuerst. Natürlich, wir haben diesen Casino Royale Bond und wir haben vielleicht noch kleinere Parodien irgendwo gehabt. Aber ich glaube, das ist so die erste große bekannte Parodie auf James, direkte auf James
Bond. Es würde mich auch nicht wundern, wenn das irgendwie aus dem SNL-Sketch oder so basiert wahrscheinlich. Aber ja, auf jeden Fall, ich meine, wenn nicht Austin Powers, dann ist Dr. Evil natürlich eine absolute Popkulturfigur wie James Bond geworden.
Stimme ich dir zu, Dr. Evil auf jeden Fall nochmal eigentlich ikonischer, beziehungsweise hat die Ikonizität des Blofeld aus den James Bond Filmen nochmal übersteigert.
Genau, also, er ist jetzt auch der Grund, warum man halt Blofeld nicht mehr ernst nehmen kann, ne? Weil
genau,
man
dann
Dr. Evil denkt.
Ja, das war ja das Ding, als wir unseren James Bond Marathon angefangen haben. Ich meine, Austin Powers, der erste Film, ist bei mir auch schon ewig her gewesen. Aber natürlich habe ich diesen Dr. Evil auch so von Memes und so ganz doll im Kopf gehabt. Und natürlich hat mich diese ersten Iterationen von Blofeld ganz früher, hat mich total natürlich daran erinnert, beziehungsweise ich habe gedacht, das ist ja original das Gleiche wie die Parodie, die dann 30 Jahre, 40 Jahre später entstanden ist. Spricht für sich.
Auf jeden Fall, ja. Ich glaube, den zweiten Teil habe ich auch noch in guter Erinnerung. Da haben wir sowas wie Mini-Me, also seinen kleinen Klon oder so einen dicken Schotten. Weil, was man natürlich auch nicht vergessen darf, man hat hier sehr viel Pipi-Kacke-Humor auch drin, ne? Also, das muss man auch ja sagen. Also, wenn man das überhaupt nicht ab kann, wird, glaube ich, schwierig und auch mit den Nachfolgern, ja. Aber, der ein oder andere Gag ist auch abseits davon, zündet der auf jeden Fall. Und als Parodie, wirklich einsame Spitze. Und ja, jetzt den im Bond einzuordnen, ich habe gesagt, wir machen alle hier im Bond rein und das machen wir jetzt auch so. Und ich würde den auf. Wir machen ja ein Ranking, wie gut der Bond ist, ne? Und da würde ich ihn auf 00, ja komm, jetzt übertreiben wir es nicht, 005 packe ich ihn.
Ja, okay, also streng genommen so als Bond, was so den Plot und die Schauplätze und so betrifft, eigentlich sehr weit unten, aber ich habe ein kleines Herzchen für diesen Film und deswegen 004 zumindest.
Sehr schön. Gut, damit haben wir es dann endgültig geschafft, unsere Bond Filme abzuhandeln. 10 Folgen sind es geworden. Etwas mehr als, ein gutes Jahr haben wir jetzt gebraucht. Und ich sag mal so, wir machen weiter mit einer Reihe. Also wir werden weiter so ungefähr einmal pro Monat quasi eine neue Filmreihe durchgehen. Was erzählen wir aber nicht?
Es ist, glaube ich, streng genommen keine Reihe, aber ein kontinuierliches Oeuvre, sagen wir so.
Genau, sehr, sehr viele Filme, die irgendwie zusammengehören durch irgendwas, werden hier besprochen. Das ist jetzt super allgemein. Egal. wir werden es verraten, glaube ich, in unserem 5. Geburtstagsfolge, die bald ansteht. Darauf könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Und guckt auch die. Die wird sowieso, die wird was. davon bin ich überzeugt. Gut, alles klar. Habt eine gute Zeit und das war's jetzt wirklich mit Bond. Und Netflix holt Austin Powers mit ins Programm, Teil 2 und 3. Ich hab Bock auf die.
Mach das.
Ciao, ciao.
Ciao, ciao.